herzlich willkommen zu PG, dem LoRa-Forum rund um die psychische Gesundheit. Es geht um die hellen und dunklen Seiten unserer und vielleicht auch ihrer Seele. Unsere Themen reichen von Meditation, Achtsamkeit, emotionale Intelligenz bis zu ADHS, Borderline und Burnout.
So, ja, hallo zusammen, hier ist die Sunny von PG, psychische Gesundheit auf LoRa 92.4. Ja, über das Thema Psychosomatik. Meine Fragen richten sich an eine Hausärztin und Psychotherapeut. Ich bekomme heute Unterstützung von meiner Co-Moderation.
Hallo zusammen, ich bin Anita Herle, bin das Mal dabei bei dem Interview und freue mich.
Ja, und zu Gast ist die Frau Dr. Bustami Löwer. Sie ist eine Hausärztin und Psychotherapeutin. Ja, wie kommt es denn da dazu? Da gehen wir gleich drauf ein. Möchten Sie sich erstmal vorstellen?
Ja, gerne. Also mein Name ist Simone Bustami Löber. Ich bin von der Ausbildung her Fachärztin für Allgemeinmedizin, arbeite aber jetzt schon seit über 5 Jahren nur noch therapeutisch. Ich bin seit 1999 niedergelassen in München und ja, habe hier auch studiert und bin jetzt eben ja, seit 5 Jahren in eigener therapeutischer Praxis niedergelassen und privat gibt es auch was zu sagen. Da habe ich insgesamt 4 Kinder und von 12 bis 30. Also viel Leben in jedem Bereich.
Ja, und man muss auch sagen, sie haben sich wirklich fit gehalten, was man ja immer nicht sieht, gell?
Ja.
Die Entspannungsübungen.
Ja, da gehen wir noch drauf ein, vielleicht.
Ja, genau. Okay. Genau.
Mhm. Also Hausärztin, Psychotherapeutin in eigener Praxis und Mutter von 4 Kindern. Nicht schlecht. Genau. Ja, warum sind Sie denn Hausärztin geworden?
Das ist eine gute Frage. War eigentlich nicht mein angestrebtes Arztziel. Bin ich durch persönliche Gründe reingekommen, da mein erster Mann Hausarzt war und es dann einfach ja, sich angeboten hat, auch hausärztlich sich auszurichten, da ich damals schon ein kleines Kind hatte und es natürlich dann praktischer ist, wenn man das Gleiche macht. Ganz ursprünglich, und da kommen wir schon Richtung Thema, wollte ich nämlich eigentlich Kinder- und Jugendtherapie machen. Hatte da eben auch in dem Bereich schon meine Doktorarbeit geschrieben und wollte eigentlich in die Richtung gehen, aber eben dann durch die persönliche Entwicklung habe ich dann gesagt, gut, dann mache ich Allgemeinmedizin. Was mir dann auch schnell gut gefallen hat, weil man auch da den ganzen Menschen im Blick hat. Und das war mir einfach immer wichtig. Ich wollte jetzt nie nur Augen oder Ohren oder so, sind auch wichtige Fachgebiete, aber ich wollte immer lieber den ganzen Menschen. Und so bin ich dann irgendwie bei der Hausarztmedizin gelandet.
Also Sie wollten ursprünglich tatsächlich sowieso Psychotherapie machen? Ja, cool. Ja, aber wie kam eigentlich dieser Wunsch überhaupt in Ihnen zustande, Psychotherapeutin werden zu wollen?
Psychotherapeutin kam dann nach einem, ja, bestimmt, wie lange war ich dann tätig? 10 Jahre ungefähr, nach 10 Jahren Hausarzt-Dasein, habe ich gemerkt, dass immer öfter bei mir so der Bedarf war, auch in die, oder mehr die Psyche einzubeziehen bei einem Patienten. Und habe ich gedacht, da muss jetzt unbedingt mehr Kompetenzen erwerben. Und dann war der erste Schritt eigentlich über eine Balint-Gruppe, wo wir dann schon mal uns so ausgetauscht haben. Das ist so eine Gruppe von Ärzten, die sich regelmäßig zusammensetzt und man tauscht sich über besondere Patienten, über besondere Themen, Fallgebiete aus, eben auch die psychischen Aspekte dabei. Und in diesem Rahmen hatte ich eine sehr gute Supervisorin, die dann eben auch gesagt hat, ja, es gibt ja die psychosomatische Grundversorgung für Hausärzte. Das ist nochmal so eine spezielle Weiterbildung, um auf psychosomatische Krankheitsbilder zu achten. Und dann habe ich das gemacht und dann ja, war ich schon wieder drin im Thema. Es hat mir dann so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ja, das finde ich total spannend und ich fand es dann auch sehr hilfreich.
Heute ist ja auch das Thema Psychosomatik. Was umreißt das denn genau? Was versteht man unter Psychosomatik?
Ja, also Psychosomatik ist letztlich, wenn man es ganz genau nimmt, die Verbindung zwischen Psyche und Körper, ja, also Soma, Somatik, das, was den Körper angeht und die Wechselwirkungen eigentlich. Also aus meiner Sicht ist es eine ganzheitliche Betrachtung, zu der wir auch Gott sei Dank wieder zurückkehren, dass es eben keine Trennung geben sollte zwischen Körper, was lange so in der Medizin führend war, und Psyche, sondern jetzt gibt es seit doch immerhin schon wieder einigen Jahren diese Zurückführung, dass man eben sagt, Körper und Psyche gehören zusammen und wirken gegenseitig sowohl Gesundheit als auch eben auch Störungsbilder oder Krankheiten. Ja? Und Psychosomatik liest sich eben auch wie das Wort in zwei Richtungen. Also es gibt sowohl Krankheiten, die ihren Ursprung in der Psyche haben und sich auf die Körperfunktionen oder auch auf Organe auswirken, oder eben auch umgekehrt. Ja, dass das erst körperliche Beschwerden da sind, die sich dann auf die Psyche auswirken.
Da hätte ich noch eine Frage, wie man das vielleicht auch unterscheiden kann an einem konkreten Beispiel. Wenn jetzt jemand Asthma hat und aber auch eine Angststörung, wie weiß er oder kann das denn unterscheiden? Okay, habe ich jetzt gerade einen Asthmaanfall oder wenn es noch gar nicht so weit ist, einfach nur Atembeschwerden, oder ist es vielleicht einfach gerade nur Angst oder eine Panikattacke? Gibt es da irgendwie eine Unterscheidung, dass man sich dann auch als Betroffener leichter tut?
Also das ist eine gute und wichtige Frage. Vielleicht machen wir es jetzt mal wirklich so, wie es in der Hausarztpraxis dann wäre. Also Patient hat Atembeschwerden und sucht dann eben in der Regel als ersten Anlaufpunkt auch den Hausarzt auf und berichtet dann von seinen Atembeschwerden oder auch von der Enge, vom Asthma. Und dann wird sicher der Arzt erstmal herangehen und wird die körperliche Seite abklären. Und also das ist, finde ich, auch wahnsinnig wichtig, dass man nicht gleich sagt, ach ja, das ist sicher psychisch, ja, eine Angststörung zum Beispiel, sondern dass man erstmal ganz ruhig anfängt und sagt, wir klären jetzt mal das Körperliche ab. Lungenfunktion zum Beispiel in dem Fall, je nachdem, was der Hausarzt halt auch selber macht, bis hin zur Überweisung zum Lungenfacharzt, dass man da mal schaut, für rein körperliches Asthma, falls es denn sowas gäbe, glaube ich nämlich gar nicht, wäre es eben so, dass man zum Beispiel Allergietestungen macht, Provokationstests macht, das heißt, man setzt dem Patienten auch bestimmten Allergenen aus, der atmet bestimmte Dinge ein und dann schaut man einfach, lässt sich da ein Asthmaanfall provozieren. In der Praxis des Lungenfacharztes zum Beispiel, dann weiß man natürlich, okay, derjenige hat eine Allergie. Dann wäre es aber auch ganz wichtig, mal die Anamnese anzuschauen und zu sagen, wann tritt denn das auf? Ja, tritt das wirklich immer nur im April und Mai auf, wenn diese und jene Pflanzen blühen? Oder, und das kommt natürlich dann, wenn man eine genaue Anamnese macht, schon sehr schnell raus, ist es eigentlich immer, wenn ich Stress in der Arbeit habe oder immer, wenn ich Ärger mit meinem Partner habe oder. Also die Anamnese ist da wahnsinnig wichtig. Und natürlich auch die Selbstbeobachtung, als Sie gesagt haben, wie kann ein Patient das unterscheiden. Ich würde halt als Patient immer, wenn ich mal so bei mir nachdenke und sage, wirklich, wie sind die Auslösesituationen? Und ich stelle jetzt fest, das ist immer, wenn ich mich sportlich anstrenge, also dann spricht es natürlich dafür, oder körperlich anstrenge, dann spricht es natürlich für ein Belastungsasthma. Also was körperlich ausgelöst ist. Wenn es aber wirklich so ist, dass ich sage, immer wenn eine wichtige Prüfung ansteht oder ich eben irgendeinen Ärger habe oder so psychische Komponenten, Stressfaktoren eine Rolle spielen und dann tritt es immer auf, dann wäre es natürlich schon gut, wenn ich für mich selber das überhaupt den Gedanken mal zulasse. Weil das ist ja auch schon eine Hürde, über die viele Menschen drüber gehen müssen, überhaupt für sich mal in Erwägung zu ziehen und sagen, ja, vielleicht hat es einfach auch was mit Stress oder Belastungsfaktoren zu tun und nicht nur das Organ oder das Körperteil, was da jetzt gerade sich meldet.
Möchtest du weitermachen gleich an der Frage?
Also wäre Ihr Weg, wie man jetzt dem auch auf die Schliche kommt, erstmal zum Hausarzt gehen? Oder gibt es von Haus aus, wenn man jetzt schon in die Richtung Verdacht hat, auch spezialisierte Ärzte dann für Psychosomatik oder irgendwelche Fachstellen, dass auch so als erster Schritt, dass man überhaupt weiß, an wen wende ich mich?
Also es gibt den Facharzt für psychosomatische Medizin und kann man, wenn man jetzt selber in der Eigenbeobachtung schon sagt, spricht sehr viel dafür, dass es psychische Auslöser gibt. Also man kann direkt zum Facharzt für psychosomatische Medizin gehen. Allerdings, bevor eine körperliche Abklärung erfolgt hat, wird, glaube ich, kein Kollege die Diagnose im rein psychischen Bereich stellen. Ich denke, es ist auch wichtig eben, und das wird dann auch der Facharzt für Psychosomatik tun, dass trotzdem körperliche Befunde erhoben werden. Ja. Von daher, ich denke, beide Wege gehen. Der häufigere Weg ist sicher der über den Hausarzt, weil es einfach auch mehr Hausärzte gibt als Fachärzte für psychosomatische Medizin. Das ist ja einfach auch wieder das Angebot. Das würde ich mir ja immer noch viel größer wünschen, aber ist eben nicht so. Und deshalb glaube ich, ist es einfacher, über einen Hausarzt zu gehen, wo auch, wenn es gut läuft, ja ein gutes Vertrauensverhältnis da sein sollte, dass es eben auch leichter wird, auch mal über psychische Faktoren zu sprechen. Private Kontexte, berufliche Kontexte, ja.
Zwecks Allergien und so, das würde sich dann wahrscheinlich auch auf Tinnitus, Fibromyalgie, auf sehr viele andere Sachen auch so. Wäre das jetzt Ihre Vorgehensweise oder gehen prinzipiell die Hausärzte so um? Sollten die so umgehen mit solchen Themen?
Ich finde, man sollte so damit umgehen. Ich hoffe auch, die Kollegen gehen zumindest überwiegend so damit um, dass immer erst natürlich eine körperliche Abklärung erfolgt, aber dann, und das ist ja auch der Weg vieler Patienten, wenn die Beschwerden sich nicht bessern, wenn einfach immer wieder die Magenschmerzen oder die Muskelschmerzen, jetzt haben wir schon die Fibromyalgie angesprochen, ja, wenn die immer wieder auftreten und eben sich nicht bessern unter der Therapie, der Medikamente, der Physiotherapie, was dann halt jeweils gemacht wird, dass dann auf jeden Fall sozusagen das Signal im Kopf dann da ist, da wäre es jetzt auch wichtig, mal eine psychosomatische Anamnese zu erheben und in diese Richtung auch zu denken. Ja.
Aus Ihrem Berufsalltag, wären Sie eigentlich heute noch, weil viele kennen jetzt halt nicht die Geschichte, ich kenne die Geschichte schon natürlich im Vorfeld, wären Sie eigentlich heute Hausärztin, wenn es die alten Praxisräume noch gäbe?
Wenn es die alten Praxisräume noch gäbe, wäre ich wahrscheinlich auch nicht mehr Hausärztin.
Ja.
Also ich glaube heute nicht mehr. Ich hatte mir lange gewünscht, weil ich wirklich auch leidenschaftlich Hausärztin war, beides nebeneinander anbieten zu können, wie ich es ein paar Jahre gemacht habe. Aber man muss sagen, zumindest aus meiner Sicht, ist das aus wirtschaftlichen Gründen gar nicht durchführbar. Also in einer Stadt wie München, wo man einfach doch auch hohe Mietkosten hat für die Praxisräume, hohe Laborkosten hat als Hausarzt und Personalkosten, wird es einfach auch schwierig, weil man muss ja quasi wirtschaftlich arbeiten, hätte es früher oder später zu einer Entscheidung kommen müssen und die hätte ich für die Psychotherapie gefällt, zugunsten der Psychotherapie. Ja.
Was müsste dann eigentlich passieren, damit Sie wieder Hausärztin werden?
Müssten sich entweder die Vorgaben ändern, die Vergütungsmöglichkeiten ändern oder ich müsste vielleicht eine Kollegin, einen Kollegen finden, der genauso ausgerichtet ist wie ich, wo man sich eben sowohl die Sprechstunde, die somatische, hausärztliche Sprechstunde teilt und dadurch dann eben Freiraum hat, auch therapeutisch zu arbeiten, dass man sich eben dann die Kosten teilt, die Räume teilt und so weiter. Also das wäre eine Möglichkeit, um das wieder aufzunehmen. Ja, wäre auch sicher ein schöner Gedanke, da ich es auch ein bisschen vermisse.
Eine Tätigkeit, die ohne Freude ausgeübt wird, ist für einen Menschen geistig und moralisch erniedrigend. Oscar Wilde.
Lora München, das freie Radio. Zu hören auf UKW 92.4, auf DAB Plus und im Internet. Sendezeiten und Programm finden Sie unter lora92.4.de.
Wenn man jetzt gemerkt hat, okay, man hat das ganze Abklärungsprozedere hinter sich, es sind tatsächlich jetzt psychosomatische Beschwerden. Es ist ja auch dann nicht so leicht, für sich damit umzugehen und auch das Umfeld, dass man jetzt nicht sagt, okay, es ist zwar abgeklärt, aber irgendwie in meinem Kopf ist immer noch irgendwie, dass ich doch mir das nur einbilde oder es ist ja körperlich alles in Ordnung, wie kann das überhaupt sein? Wie gehe ich selber damit um, das auch zu akzeptieren oder wie schaffe ich es auch meinem Umfeld, das dann zu vermitteln, dass eigentlich körperlich zwar alles passt, aber dass die Psyche eben so viel Einfluss auf den Körper hat, dass ich da eben jetzt auch wirklich Beschwerden habe, wie eben Übelkeit oder wie wir vorher schon gesagt haben, eben mit dem Asthma vielleicht auch. Genau.
Ja, das ist sicher eine der ersten großen oder die vielleicht sogar die ganz große Hürde. Ich denke, es fängt zunächst mal bei der Akzeptanz bei sich selber an, was ich vorhin auch meinte. Also, dass man überhaupt sich vorstellen kann, es gibt diese Einflüsse der Psyche auf mein körperliches Wohlbefinden. Und genau an der Stelle wäre ja dann auch die Aufgabe des behandelnden zunächst mal Hausarztes, den Patienten also zu bitten, in eine in den Sprechstundenrahmen zu kommen, wo Zeit ist, wo man sich dann eben zusammensetzt, wo man dann eben auch über den Zusammenhang zwischen Psyche und Körper spricht. In der modernen Medizin heute haben wir ja sogar auch für die Menschen, denen es schwerer fällt, das anzunehmen, viele auch Möglichkeiten, jetzt auch Regionen nachzuweisen, die direkt betroffen sind. Im Kernspinn zum Beispiel kann man sehen, dass bei Menschen mit Depressionen bestimmte Gehirnareale ja anders sich abbilden.
Also, aber wird das wirklich auch im Alltag gemacht? Also ja. Das sind ja sehr kostenspielige Sachen.
Es wird in der Forschung gemacht und die Ergebnisse, die dadurch zustande kommen, die werden natürlich sichtbar gemacht, die kann man auch zeigen, also gibt es auch Unterlagen. Also alles, was wir so unter dem Oberbegriff der Aufklärung, der Psychoedukation, also dass man auch die Zusammenhänge auch wirklich bespricht mit dem Patienten, dass natürlich, wenn ich Stress habe, werden Hormone ausgeschüttet, werden Stoffwechselvorgänge verändert. Also das sind ja alles Dinge, die der Patient dann auch, oder die man gemeinsam anschauen kann und der Patient dann auch gut nachvollziehen kann, dass es da eben diese Wechselwirkung gibt zwischen Körper und Psyche, sodass er allein da schon auch merkt, das ist jetzt nicht irgendwas, wo ich, ja, viele sagen ja dann, spinne ich jetzt, so salopp gesagt, ja, und wo man sagen kann, nein, also es gibt natürlich diese Zusammenhänge, die ja auch schon ganz lange schon in der Antike beschrieben sind, also dieses, wo man wirklich sagen kann, nee, du fühlst ganz richtig und deine Beschwerden, die du wahrnimmst, die nehme ich total ernst, nur die Ursache ist zum Beispiel in der Psyche zu sehen. Ja, die Beschwerden sind nicht strittig. Also das ist ganz wichtig, dass man nicht sagt, das ist Hypochondrie oder eben du nimmst da was Falsches wahr. Die Wahrnehmung ist richtig, nur die Zuordnung, wo es herkommt, da muss man sich dann gemeinsam auf den Weg machen. Man muss eben schauen, dann wirklich auch im Einzelfall, in welcher Situation tritt es auf. Und wenn man das dann so erarbeitet mit der Zeit, dann ist meine Erfahrung, dass die Patienten es auch sehr gut für sich annehmen können. Und das ist immer der erste Schritt auch fürs Umfeld. Ja, wenn ich selber mir nicht komisch oder seltsam oder verrückt da vorkomme, dann kann ich natürlich auch mit einer ganz anderen Art an mein Umfeld herantreten, an meinen Partner oder an meine Familie.
Genau. Ja. Also ist das Behandlungsvorgehen sowohl, dass man es körperlich behandelt, sagen wir mal, es ist ein Reizmagen, das heißt, ich behandle wirklich auch den Magen, aber gehe dann psychotherapeutisch dem auch nach, in welchen Situationen und wann es auftritt.
Genau, also ich finde, generell ist die Anamnese in der Medizin mit das Wichtigste und das Gespräch, also dieses sich Zeit nehmen, Zusammenhänge feststellen und dann eben klar, bei den Magenschmerzen würde man jetzt mal ganz konkret eine Magenspiegelung machen, würde dann sehen, gut, es ist kein Geschwür da, aber es ist eine Schleimhautreizung zum Beispiel da, weil zu viel Säure da ist, dann kann man natürlich was geben, damit weniger Säure ist, also Tabletten, damit der Patient sich besser fühlt, wenn es denn nötig ist. Aber dann eben ganz wichtig ist, und das ist das Entscheidende, ist an der Stelle nicht zu beenden, sondern dann eben zu sagen, wenn der Patient meinetwegen, der war schon 5-mal bei mir und hat immer wieder über Magenschmerzen geklagt, hat immer seine Tabletten geholt, aber es kommt immer wieder, es kommt nicht zur Ruhe. Oder man macht eine Spiegelung und man sieht kaum was. Ja? Auch das wäre so ein Moment als Hausarzt zu sagen, ui, also da ist wahrscheinlich doch nochmal eine andere Richtung abzuklären. Dann eben immer außerhalb der normalen Sprechstunde in der Rahmen der psychosomatischen Grundversorgung mit Zeit sich dann hinzusetzen. Ja.
Gut, also jetzt muss ich auch noch mal einhaken. Bei wie vielen PatientInnen konnten Sie in Ihrer früheren Praxis höchstwahrscheinlich psychische Begleiterscheinungen feststellen, so Pi mal Daumen?
Generell sind die Zahlen, die gesehen werden, so, dass so um die 25% der Hausarztpatienten psychosomatische Beschwerden haben. Ich persönlich würde es noch deutlich höher ansetzen. Also ich würde sagen, ja, also ich würde schon sagen, mindestens die Hälfte der Patienten. Man muss sich auch vorstellen, dass man sagt, bis zu 80% aller Menschen haben im Laufe ihres Lebens psychosomatische Beschwerden. Zum Beispiel die berühmten Rückenschmerzen, wenn man sehr verspannt ist, kennt ja jeder. Mhm. Und dann, glaube ich, ist es halt so wie immer, wenn man danach sucht oder genau hinschaut, dann wird man natürlich auch mehr sehen. Deshalb glaube ich, dass ich jetzt auch in den letzten Jahren meiner hausärztlichen Tätigkeit, glaube ich, schon die Hälfte der Patienten auch mit psychosomatischen Beschwerden betreut habe.
Ja, und ab wann würden Sie dann eigentlich psychische Probleme von sich aus ansprechen, wenn es jetzt der Patient nicht thematisiert? Ab wann wäre so der Zeitpunkt, dass Sie sagen, oder ab wann würden Sie jetzt eher sagen, lassen wir mal noch unter den Tisch fallen, sprechen wir es mal lieber nicht an, lassen wir in dem guten Glauben sein?
Also für mich wäre es so, dass ich es auf jeden Fall ansprechen würde, wenn der Patient immer wieder die gleichen Beschwerden angibt und es eben keine Besserung gibt, seit, sage ich mal, 2-3 Mal Magenschmerzen, die dann eben auch in der Abklärung keine, also wo es keinen wirklichen Befund oder keine wirkliche Erklärung dafür gibt, dann sollte es aus meiner Sicht unbedingt angesprochen werden. Dann gibt es auch andere Patienten, wenn ich so zurückdenke, wo ich schon sehr früh, vielleicht sogar manchmal schon im Erstgespräch, das Gefühl hatte, ui, na, wenn man da genau zuhört und hinhört, da könnte ich mir gut eine psychosomatische Hintergrund vorstellen. Aber das ist auch so ein bisschen eben das, wie genau gucke ich hin und wie lange bin ich vielleicht auch schon mit dem beschäftigt, was ich tue, weil Medizin ist auch eine Erfahrungswissenschaft. Ja. Aber ich denke, lieber früher ansprechen, das, was Sie gerade so ein bisschen auch ja, zum Schluss gesagt haben, dann unter den Teppich kehren, das ist gar kein Weg, weil die Patienten wirklich sehr, sehr lange Leidenswege hinter sich haben. Also bis zum Therapeuten dauert es ja im Schnitt 6-7 Jahre. Ja. Also schon ein langer Leidensweg. Und deshalb, wenn ich als Arzt oder Therapeut das Gefühl habe, da ist was, dann lieber mal angemessen ansprechen.
Ja, also was halten Sie von der ganzheitlichen Betrachtung von Körper, Geist, Seele? Was kann man selber für sich aktiv tun?
Ja, also das finde ich jetzt genau der richtige und wichtige Ansatz, zu dem wir wieder zurückkehren. Also nicht dieses Trennen, was ich vorhin schon gesagt habe, sondern eben ja, gemeinsam auf Körper und Seele schauen, was man für sich tun kann. Ist immer wieder auch zu gucken, großes Thema ist ja die berühmte Work-Life-Balance im Moment, dass man da zum Beispiel immer wieder schaut, wo mache ich meine Arbeitspausen, ganz banale Dinge, wo trinke ich, wo hole ich mir was zu essen dazwischen oder wo sitze ich wirklich schon wieder 10 Stunden in Zwangshaltung am Bildschirm. Also immer wieder auf sich auch zu schauen, wo sind meine Bedürfnisse, kann ich dazwischen mal rausgehen, kann ich eine Atemübung machen, kann ich vielleicht auch eine kleine Entspannungsübung machen, wenn ich merke, ich sitze schon wieder total verspannt da. Also die Selbstbeobachtung ist sicher wichtig. Und auch auf so Symptome achten wie Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, also all diese Warnsignale, die der Körper schickt, für die ich, wo ich immer sage, eigentlich sind wir, müssen wir dankbar dafür sein, weil sie ja uns eben Dinge, Botschaften vermitteln, die unser Kopf ausschaltet. Also das wäre so das Erste, dass man ganz stark mal auf seine Selbstwahrnehmung achtet.
Mhm. Und danach, wenn man das jetzt gemacht hat, was gibt es da dann auch, weiß nicht, Übungen ja. oder irgendwie auch ja. Richtung Sport oder Entspannung genau. wird ja auch oft gesagt.
Genau.
Was ist da Ihre Meinung?
Also Sport ist sicher was ganz, ganz Wichtiges. Das haben wir jetzt auch während Corona gesehen, als das eben nur sehr eingeschränkt möglich war, habe ich auch bei meinen Patienten sehr stark gemerkt, dass das Schließen zum Beispiel der Fitnessstudios sich sehr negativ ausgewirkt hat auf die Psyche tatsächlich auch. Ne? Also wir empfehlen ja auch gerade zum Beispiel bei depressiven Patienten sehr stark die körperliche Bewegung. Auch da weiß man inzwischen, dass durch das starke Atmen auch bestimmte Glückshormone freigesetzt werden. Also es hat auch wieder eine körperliche Wechselwirkung, die, ja, wo man einfach sieht, Körper und Seele gehören zusammen. Also Sport sicher sehr wichtig, Entspannungsübungen, autogenes Training, progressive Muskelrelaxation nach Jakobsen, da sollte man, finde ich, immer erst versuchen, irgendwo einen Kurs zu machen, wird viel von den Krankenkassen unterstützt auch. Dann kann man das sehr schön zu Hause selbst üben mit Anleitungs-CDs und dann eben auch mal im Alltag gut und schnell einbauen. Atemübungen sind was sehr, sehr Wichtiges und Gutes. Ja, gibt es inzwischen auch viel, wo man sich auch mal im Internet runterladen kann, anhören kann. Meditationsübungen, da muss man halt auch ein bisschen schauen, was bin ich für ein Typ, was hilft mir, was entspannt mich wirklich. Das oder halt auch mal gemeinsam mit dem Hausarzt, der da ausgerichtet ist, besprechen, wo man eine Empfehlung haben könnte. Ergotherapie gibt es auch auf Rezept, Physiotherapie.
Ergotherapie dann wirklich im körperlichen Bereich oder auch, es gibt ja auch Ergotherapie in psychologisch-psychiatrischen genau. Bereich. Wollen genau. Sie da noch mal kurz sagen, was ist und für wann welche Art von Ergotherapie gut ist?
Ja, also die körperliche Ergotherapie natürlich überall da, wo es wirklich zum Beispiel um Muskelverspannungen, um Gelenkprobleme geht, aber auch um Koordinationsstörungen. Also alles, was irgendwo auch mit wo die körperlichen Beschwerden besonders im Vordergrund stehen. die andere Art der Ergotherapie zum Beispiel auch gerne bei Patienten, die zum Beispiel ADHS ist da so ein großes Thema, dass man auch da nochmal gezielt Übungen macht, um sich eben besser dann fokussieren zu können. Auch da eine Entspannung, aber eben mehr für den geistigen Bereich. Aber da gibt es dann so verschiedene Schwerpunktpraxen und das sollte man dann eben auch nochmal mit dem Hausarzt abstimmen, was da Sinn macht. Für Kinder auch ganz wichtig zum Beispiel.
Ja. Es gibt ja auch jetzt nicht nur so den körperlichen Bereich für Entspannung oder auch vielleicht, um auf andere Gedanken zu kommen, sondern auch kreative Sachen. Was sagen Sie da dazu?
Genau. Ja, also Körpertherapie finde ich ganz großartig. Ich habe auch Patienten, die ich gezielt zu körpertherapeutischen Kollegen auch vermittle. Zum Beispiel habe ich Patienten, die gehen in Tanztherapie, was ich was unheimlich Tolles finde.
Cool, hatte ich mit dem Gespräch erst jetzt, ja. Voll spannend, aber erzählen Sie mal, ja.
Ja, wo ich auch gar nicht jetzt sage, es geht nur bei mir Therapie oder nur das, sondern im Gegenteil, ich finde, das ist unheimlich toll, sich da zu ergänzen. Ich habe zum Beispiel eine Patientin, die ist bei mir in Gesprächstherapie und geht mit ihrem Mann in Tanztherapie. Und das ergänzt sich unglaublich toll. Man kann sich dann auch auf Therapeutenebene, so es die Patienten möchten, auch mal austauschen, kann dann gemeinsam an bestimmten Themen arbeiten. Und der Patient profitiert eben auch über diese körperliche Ebene. Ja, das ist dann nicht nur Entspannung zum Beispiel, sondern auch wirklich therapeutischer Inhalt, weil man zum Beispiel, wenn man zusammen tanzt, Zusammenübungen macht mit dem Partner auch, da wieder in einen anderen Kontakt kommt. Also es ist nicht nur Entspannung, sondern tatsächlich dann auch schon Therapie. Ja. Okay. Ja, also sehr gerne körperliche.
Noch eine andere Frage. Was ist denn, wenn ich jetzt in meinem Umfeld irgendwie Familie, Freunde habe, wo ich merke, okay, irgendwie merke ich, denen geht es nicht so gut. Es könnte vielleicht auch in die psychosomatische Richtung gehen. Wie komme ich mit denen ins Gespräch oder wie schaffe ich es überhaupt, mit denen sie dann auch vielleicht darauf aufmerksam zu machen, dass es vielleicht nicht nur körperlich ist.
Ich denke erstmal, wenn einem sowas auffällt, ist das ja schon mal ein Zeichen, dass man eine gute Beziehung hat, dass man genau hinguckt, dass einem sowas überhaupt auffällt und man auch bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen als Freund oder Freundin. Ich finde es immer ganz wichtig, erstmal zu gucken, wie offen ist der andere dafür. Ne? Also Kränkungen sollten auf jeden Fall vermieden werden. Also so nach dem Motto, ich sage dir jetzt auf den Kopf zu, du hast doch nichts, das am Rücken, das muss deine Psyche sein. So natürlich nicht, sondern eben eher so im Fragemodus dann, du, ich habe den Eindruck, du hast schon lange Beschwerden mit diesem oder jenem. Hast du denn auch zurzeit sonst viel um die Ohren? Hast du Stress? Also, dass man so mal versucht, auch da ins Gespräch zu kommen und eher dann mal so anzubieten, du, ich habe mir schon mal überlegt, vielleicht bei mir, jeder hat das ja auch, oder die allermeisten Menschen haben ja eigene Erfahrungen, gesagt, Mensch, also bei mir war es mal so oder so, als ich total im Stress war, hatte ich sehr große Rückenschmerzen, könnte das vielleicht für dich auch sein. Also auf jeden Fall ein behutsames Heranführen, aber schon... Ich würde schon ansprechen, wenn ich so eine Idee hätte, aber auf keinen Fall schon selber Diagnosen stellen oder mit irgendwelchen Etiketten schon versorgen, sondern eher versuchen, mal ins Gespräch zu kommen darüber, das mal überhaupt anzubieten, dass es sowas ja auch möglicherweise sein könnte.
Also ja, wirklich. Jetzt heißt es als Psychotherapeutin oder als Hausärztin oder sowohl als auch?
Sowohl als auch und auch als Freund oder Freundin. Also dass man sagt so, mir fällt auf das. Könnte es sein. Also wirklich mehr so, aber nie jetzt in einem schon konkret zuordnenden.
Ich habe erst vor kurzem gelesen, es gibt ja mittlerweile auch eine Ausbildung für Ersthelfer für Psychosomatik oder...
Mental Health First Aid.
Sehr gut. haben Sie damit Erfahrung oder schon irgendwie?
Nee, okay.
Aber cool, dass du es thematisierst. Ist ein ganz spannendes Feld mit Sicherheit. Und ja.
Ja, alles, was dazu dient, dass es mehr Anlaufpunkte gibt und mehr Menschen, die da auch als Erstversorger zur Verfügung stehen, finde ich ganz, ganz wichtig. Ja. Ähnlich ist ja auch die Entwicklung generell im psychotherapeutischen Bereich.
Genau. Generation Psychotherapie sagt man ja auch mittlerweile zu den Millennials. Da haben sich viele Leute gesehen. Jetzt, du hast ja auch noch ein paar Fragen,
nee,
Anita. Du warst echt alle Fragen. Ja, aber du klingst dich ein, wenn was ist. Also, weil ich würde jetzt auch tatsächlich, das passt jetzt eigentlich ganz gut, weil jetzt haben wir mal so ein paar Dinge abgeklärt, die auch sehr dieses Hausärztliche nochmal betreffen, natürlich auch das Psychosomatische, aber
Was ist eigentlich, wenn einer zum Beispiel jetzt in ihrer aktuellen Praxis eine Krebserkrankung hat?
Mhm. Lora im Internet. Das war einmal. Jetzt sind wir neu mit unserer neuen Webseite unter www.lora924.de. Aktuelle Beiträge, ganze Sendungen, alles zum Nachhören und weitergehende Informationen zu all unseren Themen. Einfach mal reinklicken, www.lora924.de.
Jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar, wie ist es jetzt in Ihrer aktuellen Praxis? Es gibt ja auch psycho-onkologische Behandlungen. Für, vielleicht mögen Sie den Begriff selber mal ein bisschen auseinanderfremen, was es bedeutet überhaupt. Das ist ja, glaube ich, was mit Krebs. Und behandeln Sie auch solche Menschen bei sich?
Ja, also Psycho-Onkologie ist nochmal eine spezielle Ausrichtung innerhalb der psychotherapeutischen Arbeit, wo sich eben die Kollegen auf Krebserkrankungen spezialisiert haben, also Therapeuten, die speziell mit onkologischen Patienten arbeiten, also Patienten, die krebserkrankt sind. Und auch da muss man dann auch wieder schauen. Es gibt natürlich Patienten, die gerade die Diagnose bekommen haben. Da gibt es auch Kollegen, auch welche, mit denen ich privat auch viel zu tun habe, die in den Kliniken, in den entsprechenden Abteilungen sind und dann halt schon den Erstkontakt mit dem Patienten haben und auch bei der Diagnosestellung schon begleiten. Das ist ganz wichtig, weil es ja für viele Menschen ein totaler Schock, ja, so diese Diagnose zu bekommen. Ja. Und dann gibt es halt die Patienten, die dann schon wieder zu Hause sind und mit dieser Diagnose dann ihren Alltag gestalten müssen. Und ja, auch solche habe ich in der Praxis und hatte ich auch in der Praxis, sowohl früher als auch heute. Auch die begleite ich, und das ist natürlich nochmal eine ganz besondere Art der Therapie. Weil je nachdem, wie die Prognose der Erkrankung ist, natürlich auch ganz andere Themen im Fokus stehen. Das ist ja ein Unterschied, ob ich praktisch jemanden während einer Chemotherapie begleite, der eine gute Aussicht hat, wieder gesund zu werden, oder ob ich jemanden habe, der einfach weiß, dass das Lebensende in die Nähe rückt. Ja, also es sind schon nochmal ganz besondere Fragestellungen.
Und solche Leute kommen zu Ihnen, oder hatten Sie auch schon, ja, solche Leute in der Praxis?
Ja.
Oh, krass. Machen Sie da auch Hausbesuche jetzt aktuell als Psychotherapeutin? Wahrscheinlich nicht mehr, gell?
Nein, es ist auch etwas eigenartig geregelt. Da kann ich mich ein bisschen ärgern, weil als Hausarzt darf ich Hausbesuche machen. Und als Psychotherapeut geht das nicht so ohne weiteres, sondern nur in Ausnahmefällen. Ich hatte eine Patientin, die schwer krank war. Die wollte ich im Krankenhaus besuchen, weil da eben eine Krebsdiagnose gestellt wurde. Und da wurde mir das verwehrt. Da hieß es, wenn jemand zum Beispiel zu Hause im Krankenhaus ist, dann kann ich ihn nicht therapeutisch dort besuchen. Also ich kann das zu meinem Privatvergnügen, aber nicht offiziell. Hausbesuche darf man machen, man muss es aber vorher mit der Krankenkasse eben klären und genehmigen lassen. Ich darf es nicht einfach so.
Ah, okay, aber also dann ging es aber tatsächlich schon. Ach, na gut, also es gibt dann doch ein bisschen mehr Spielraum, sogar als man denkt. Aber da unterscheidet sich dann auch die Arbeit auch. Also schon, es ist schon ein großer Unterschied jetzt, was Sie ja jetzt auch machen, gell?
Ja.
Ganz großer Unterschied. Natürlich sind Sie ja als Person wahrscheinlich jetzt noch dieselbe geblieben, aber die Arbeit ist halt wahrscheinlich komplett anders. Sie sind ja die Fachrichtung Tiefenpsychologie, gell?
Ja.
Vielleicht erstmal für die Leute, die das nicht wissen, was das ist, weil wir haben ja jetzt sehr viel immer über Verhaltenstherapie, DBT gesprochen. Es gibt ja auch noch viele weitere Fachrichtungen. So, Sie sind ja jetzt Tiefenpsychologin. Was ist denn das?
Also die Tiefenpsychologie ist neben der analytischen Therapie eben ein Therapieverfahren, was letzten Endes auf die Lehre von Sigmund Freud zurückgeht. Der Unterschied ist, dass bei der Analyse wirklich, ich sage jetzt mal, tiefliegende Themen aus der Kindheit, die da unverarbeitet sind, betrachtet werden, während in der Tiefenpsychologie, die auch von den Stunden her begrenzter ist, also man hat 100 Stunden, auf einen Gegenwartskonflikt fokussiert wird. Also man ist mehr im Hier und Jetzt unterwegs und weniger dann eben in der Vergangenheit. Die Therapie findet in der Regel einmal wöchentlich statt, im Sitzen, nicht im Liegen, wie zum Beispiel bei der Analyse es oft der Fall ist. Und ist eben wirklich mehr in der Gegenwart, was auch den Vorteil oft hat, dass man schneller für den Patienten Ergebnisse erarbeiten kann in dem Aktualkonflikt. Ja, was die Patienten oft als sehr hilfreich empfinden.
Das heißt, man arbeitet an aktuellen Themen.
Genau.
Aber Sie machen auch eine Ausbildung, glaube ich, gell?
Ich habe auch die Ausbildung zur Analyse großen Teil hinter mir. Und bin aber noch am Überlegen, ob ich das weiterführe oder ob ich doch bei der Tiefenpsychologie bleibe. Ja, es gibt ja so viele Möglichkeiten, sich noch immer weiter fortzubilden.
Okay, ja klar, super. Dann machen Sie das mal. Spaß. Nee, Sie haben ja schon echt in Ihrem Leben schon echt wirklich, also wirklich großen Respekt, so auch Sie zu hören, wie, also so auch, man spürt das halt auch ein bisschen, dass Sie da scheinbar wirklich gerne auch in dem Beruf sind, glaube ich. Ja. Und sowas ist ja, glaube ich, auch ganz wichtig für PatientInnen. Ja. Also, was übrigens nicht so selbstverständlich ist, aber...
Ja, ich glaube, das ist auch das Wichtigste. Und das ist auch das, was ich mir so sehr wünschen würde, gerade auch eigentlich von allen Kollegen, aber besonders auch von den hausärztlichen Kollegen, weil ich einfach weiß, dass die für viele Menschen der erste Anlaufpartner sind und dass man da sich, sage ich es mal ganz pathetisch, dass man sich so die Zuwendung zum Menschen erhält. Also das finde ich so das Allerwichtigste, dass man da immer wieder jeden gern neu anschaut. Ja,
ja, also wie ist es jetzt eigentlich? Ja, macht es Ihnen jetzt eigentlich mehr Spaß? Weil Sie meinten ja auch vorhin, es gibt schon auch vereinzelt Punkte, die Sie natürlich auch sehr vermissen, Ihre alte Praxis. Sie hatten ja, jetzt sind Sie, ja, also selbstständig sind Sie ja schon immer gewesen, habe ich jetzt so verstanden. Aber jetzt sind Sie ja auf einer ganz anderen Ebene selbstständig. Jetzt ist natürlich erstmal, Sie haben ja jetzt keine Dresden-MitarbeiterInnen mehr, nennt man ja so, wie nennt man die? Halt die
am Empfang, die Arzthelferinnen, ja, an der Rezeption auch.
Ja, ja, also das ist ja jetzt schon auch ein Unterschied, ne?
Und das ist ein Unterschied.
Genau, also also was würden Sie jetzt so sagen, was sind so die Vor- und Nachteile, was bringt Ihnen eigentlich mehr Spaß?
Also, sag jetzt mal, Freude und Erfüllung hat mir beides gebracht. Ich sag's nochmal, am liebsten wäre mir eigentlich, wenn ich beides nebeneinander gut machen könnte, also sage jetzt mal zwei Tage reines Hausarztdasein, 3 Tage psychotherapeutisches Arbeiten, das wäre so mein Ideal, geht halt nicht. Freude findet man, glaube ich, in beiden Bereichen, Stress gibt es auch in beiden Bereichen. Ich bin nach wie vor aber gerne beides, tatsächlich, auch nach über 20 Jahren. Und ja, Unterschiede sicher, wie Sie sagen, das Arbeiten ohne Helferin ist anders. Ist halt ganz allein, man ist ein Ein-Mann-Betrieb, macht alles von Verwaltung über ja, alles, was damit halt zusammenhängt, Briefe schreiben, Krankenkassen, Telefonate und, all das halt auch. Dafür hat man aber auch alles selber im Blick, selber in der Hand, es gibt keine so Mitteilungsverluste. Es ist sicher anders, man ist weniger vielleicht so naturwissenschaftlich unterwegs. Auch wenn sich da jetzt vieles tut im Bereich der psychologischen Erkenntnisse.
Gab es eigentlich Leute, die Sie nach Ihrer Tätigkeit als Hausärztin in der neuen Praxis aufsuchen?
Ja, da gibt es sogar ganz viele und das freut mich auch. Es freut mich auch deshalb, weil ich halt viele Patienten eben fast 20 Jahre schon kenne und da knüpft man auch dann auf einem großen gemeinsamen Kenntnisstand und Vertrautheitsgrad auch an, was manche Kollegen sehen das kritisch und sagen, wir nehmen nur Patienten in die Therapie, die wir vorher nicht kannten. Ich sehe es anders. Ich finde immer, dass man sehr schnell in eine sehr gute Arzt-Patienten-Beziehung oder Therapeuten-Patienten-Beziehung kommt und dadurch eben auch sehr schnell an den Konflikten oder an den Themen arbeiten kann. Und da nehmen tatsächlich noch viele mit mir Kontakt auf, miteinander arbeiten können.
Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Also grundsätzlich, gerade auch jetzt mit dem Coronavirus, sind ja die Psychotherapeuten sehr gefragt. Wenn man jetzt sich dazu entscheidet, okay, ich möchte eine Therapie aufnehmen, über welchen Weg würden Sie denn raten, dass man das angeht? Gibt es da vielleicht auch die Möglichkeit, dass man dann eben die Leute davor schon mal kurz anschauen kann? Oder wie läuft es überhaupt ab?
Ja, also das sprechen Sie was Wichtiges an, die leider Knappheit der Plätze, die jetzt in Corona sich noch verstärkt hat. Also seit ein paar Jahren, weiß jetzt gar nicht genau wie lange, aber seit ein paar Jahren gibt es über die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns eine Terminservicestelle, also das kann man googeln, KVB Bayern, die sitzt hier in München. Und da gibt es eben eine Terminservicestelle, wo die Therapeuten, sowohl verhaltens- als auch tiefenpsychologisch, als auch anderen Fachrichtungen. Ja,
systemisch ist ja jetzt auch mittlerweile eine Kassen.
Genau, ist jetzt seit kurzer Zeit auch eine Kassenleistung. Also begrüße ich auch sehr. Also dass man über diese Terminservicestelle sich meldet bei der KV und dann eben einen freien Therapieplatz vermittelt bekommt. Wir sind auch alle eigentlich verpflichtet, jede Woche 2 Stunden zum Beispiel freizuhalten für Vermittlungsfälle von der Terminservicestelle. Darüber kommen die Patienten dann zum Beispiel in ein Erstgespräch, zum Beispiel zu mir. Dann kann ich eben klären, um was geht's, ist es eine Therapieindikation und so weiter. Und wenn ein Patient 2-mal da war und ich jetzt sage, ja Mensch, also der hat jetzt, sage ich mal, eine depressive Erkrankung, der sollte so schnell wie möglich in Therapie gehen, ich habe aber keinen Platz, dann bekommt er von mir ein Formular ausgefüllt, wo das draufsteht und damit kann er sich dann wieder an die KV zurückwenden und dann gibt es eine Verpflichtung, dass innerhalb von 4 Wochen ein Termin vermittelt werden muss. Also das ist sozusagen diese Schiene über die Kassenärztliche Vereinigung. Daneben gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Wenn ich so bei mir gucke, schreiben mich eben oft Patienten über die Website an, die auf Empfehlung kommen, weil Freundin oder irgendjemand, Kollegin bei mir war. Dann, aber da kann ich nur für mich sprechen, ist es so, dass ich dann immer versuche zurückzurufen, eine Rückmeldung zu geben oder zurückzuschreiben und eben zu sagen, auch schon mal ein bisschen zu klären, wie dringlich ist das und dann eben auch zum Beispiel das weiterzugeben mit der KV. Oder es gibt auch was weniger bekanntes Ausbildungsinstitute, auch wie mein eigenes, die Ambulanzen haben, wo dann Kollegen in der fortgeschrittenen Ausbildung auch schon Patienten übernehmen können, was auch eine sehr gute Sache ist.
Das MAP, oder?
Genau, also es gibt da verschiedene, gerade in München, und das ist aber auch eine ganz gute Möglichkeit, um schneller an einen Therapieplatz zu kommen. Oder eben, wenn es jetzt bei mir zum Beispiel ist, dann sage ich halt, gib Bescheid und sage, ja, bei mir wird voraussichtlich dann und dann was möglich. Das kommt halt dann darauf an, wie dringlich das dann auch ist.
Wenn Sie LoRa München unterstützen wollen, können Sie Mitglied im LoRa Förderverein werden oder eine Sach- oder Geldspende LoRa München und dessen Förderverein zukommen lassen. Info dazu finden Sie auf der Homepage www.lora924.de, dann etwas nach unten rollen und auf den Button Spendenportal klicken, dann öffnet sich die Seite, auf der noch mehr Info dazu steht und auf der dann der Button spendenportal.de zur Online-Spende mit Quittung zu finden ist. Denn die Spenden an den LoRa Förderverein und LoRa München sind ja steuerlich absetzbar.
5 Fragen in 5 Minuten. Auf geht's, die Post. Spaß. Das ist jetzt das neue Endspurtformat von Psychische Gesundheit.
Okay.
Was haben Sie für... So, Sie haben ja die Fachrichtung Tiefenpsychologie gewählt, ja?
Ja.
Warum haben Sie sich jetzt dafür genau entschieden?
Wie ich vorhin gesagt habe, es gibt einen klaren Fokus in der Gegenwart, an dem man auch gezielt in der Gegenwart arbeiten kann, wo der Patient eben auch aus meiner Sicht zügig für sich eine Veränderung erzielen kann und eben das Leiden, das der Konflikt auslöst, auch zügig bearbeitet werden kann.
Super. Verschreiben Sie auch Psychopharmaka? Wird nämlich bestimmt viele interessieren.
Ich verschreibe jetzt nur noch in sehr, sehr geringem Umfang Psychopharmaka. Als Hausärztin oder als ich noch in der Praxis war, habe ich es öfter getan, auch nicht gießkannenartig, aber wenn es nötig war, da hatte ich halt noch die Gelegenheit, EKG und Labor selber zu machen. Das kann ich jetzt eben nicht mehr aus den räumlichen Gegebenheiten, sodass ich jetzt mit der Verordnung von Psychopharmaka zurückhaltend bin. Wenn es schon mal verordnet ist von einem psychiatrischen Kollegen zum Beispiel und dem Patienten geht sein Medikament gerade aus, dann sage ich klar, schreibe ich ihn auf. Aber Erstverordnungen nur, wenn vorher die entsprechenden Untersuchungen gelaufen sind. Ja.
Kann Gesprächstherapie auch körperliche Blockaden lösen?
Ja, auf jeden Fall. Also ganz bestimmt. Also die, wie gesagt, Klassiker Rückenschmerzen. Häufig, dass die sich bessern dann unter der Gesprächstherapie.
Ja, was reden? Also ich meine, reden Sie dann, wie, okay, jetzt jemand, der überhaupt keine Ahnung hat, der denkt sich jetzt, da kommt der Therapeut, redet auf den sanft ein und dann sind die Rückenschmerzen. Also nein. So ganz so läuft es nicht.
Nein, so läuft es nicht. Aber wie gesagt, es ist ein Prozess, wo man ja eben auch schauen muss, was ist da runter, was ist unter den quasi Rückenschmerzen, was führt dazu, welcher Stress ist da. Manchmal ist einem ja gar nicht klar, dass man jedes Mal über seine Grenzen geht, wenn man eben überhaupt seine Work-Life-Balance nicht mehr im Griff hat. Also man muss ja erstmal gemeinsam erarbeiten, was sind die Faktoren, die zu den Rückenschmerzen geführt haben. Also das ist schon ein gemeinsamer Weg. Ja. Aber in der Summe, nach einer Anzahl von Stunden, kann dann eben die Gesprächstherapie sehr gut bei körperlichen Beschwerden dieser Art helfen.
Ja. Voll klasse, wirklich. Welche PatientInnen können Sie aufnehmen und welche nicht? Können Sie momentan überhaupt aufnehmen? Blöde Frage. Also, aber wenn, also, ja, dann...
Also aktuell habe ich keinen freien Therapieplatz, aber wie gesagt, ich nehme mir schon noch auch immer raus zu gucken, wie dringlich ist es bei jemandem und versuche dann zumindest oft Erstgespräche anzubieten, um da auch ein bisschen weiterhelfen zu können mit der Anbindung an jemand anders dann gegebenenfalls. Wen ich nehme, wen ich nicht nehmen kann, ich glaube, jeder muss auch seine eigenen Grenzen kennen und ich nehme eigentlich im Prinzip Patienten mit affektiven Störungen, also sprich die ganzen depressiven Patienten, Angststörungen, aber auch Patienten mit schwereren Erkrankungen, ob das jetzt Zwangsstörungen sind, ob das Borderline-Störungen sind. Für mich ist eigentlich immer viel entscheidender, dass die persönliche Passung, ich finde, die ist für eine Therapie entscheidend, dass Therapeut und Patient zueinander finden und passen. Für mich ist auch wichtig zu sehen, ob ein Patient wirklich die Motivationsbereitschaft hat. Also zum Beispiel, wir sagen immer, geschickte Patienten sind, ist schwierig. Also wenn die Frau zu ihrem Mann sagt, du, also bei dir ist doch was komisch, du musst jetzt mal zum Therapeuten, ja, und der sitzt dann vor mir, also das wäre jetzt keine Indikation. Also das heißt, die Motivation des Patienten, die Veränderungsbereitschaft, die ist für mich ganz entscheidend.
Ja. Jetzt kommen wir zur letzten Frage, und zwar, liebe Frau Dr. Bustami, erstmal danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr gerne.
Wirklich, danke, danke. Anita, ich danke dir auch für die Co-Moderation, du hast.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Klasse, hast du mich wirklich gut geschlagen. Also, haben wir gut hingekriegt. Ja, möchten Sie denn den ZuhörerInnen des Podcasts noch was mitteilen?
Ja, also ich möchte alle oder alle Menschen eigentlich auffordern, bei sich einfach auch mal hinzuspüren und zu schauen, wenn eben Beschwerden da sind, kann es sein, dass die vielleicht doch auch mit im weitesten Sinne psychischen Faktoren, Stress, Bewegungsmangel. Also ob es da einfach noch Faktoren gibt, die auch für die Beschwerden eine Rolle spielen könnten, und möchte sie echt ermuntern, die Scheu so ein bisschen zu verlieren und einfach mal ihren Hausarzt, wo ich hoffe, dass da ein gutes Verhältnis ist, anzusprechen oder auch gerne sich dann gleich mal an einen Therapeuten wenden, weil ich glaube, die Vorstellungen, wie so eine Therapie oder Gesprächssituation abläuft, sind oft noch weg von dem, wie es eigentlich wirklich ist. Also ich möchte jeden ermuntern, es einfach mal für sich auch anzuschauen, wenn er denkt, er hat da in dem Bereich vielleicht Beschwerden.
Danke sehr. Ja, das war mein Ehrengast, Frau Dr. Bustami Löwer. Sie ist eine Hausärztin und Psychotherapeutin in eigener Praxis. Bei dem Schnitt bedanke ich mich nochmal recht herzlich bei der Anita. Danke, dass du da auch mit dabei warst. Wunderbar.
Bei der Technik war DJ Voltaire.
Und ich wünsche euch einen schönen Abend und bleibt dran im Programm. Ciao, ciao. Wir hören uns bei der nächsten Folge PG Psychische Gesundheit, eure Mitdenkredaktion bei Radio Lora. Wir sind die Pioniere für psychische Gesundheit bei Radio Lora.